Danke, Heidi. Also der Teil ist der angenehme Teil von der Arbeit, wo man nicht so viel Schweißperlen hat, wie beim drinnen tauchen. Und auch mein Alltag letzte Woche war recht schön gewesen. Anders als sonst. Wir hatten so Kindererlebnistag, wo es auch geweckt hat. Und dort hat es auch andere Gründe. Schweißperlen kann man jetzt schon so schön für Alltag reden. Ich habe es zuerst gedacht, ich bringe es nicht. Aber meine Teenie Girls dort von den Kindererlebnistagen haben mit mir ein Wett abgeschlossen. Ich getraue mich nicht, euch das zu zeigen, das Einhorn da drauf, und ich habe gedacht, ich kann das. Ich habe heute von Einhörnern geredet, falls jemand von meinen Teenies fragt. Das war mein Alltag letzte Woche, und heute haben wir den Abschluss, wo das dran ist. Und ich freue mich, dass ich heute da sein darf und euch auch so ein bisschen das Thema vom Alltag mit reinnehmen, wie es du eingeführt hast. Wir gehen aber nicht thematisch daher in dieser Serie, sondern wir gehen anhand von Text aus der Apostelgeschichte miteinander. Jetzt, wenn ich den Bildschirm aufgegangen habe und ab und zu dahinter schaue. Prägt, weckt und gesendet. Das ist so der Übertitel, sagen wir, unser Jahresthema, wo wir miteinander unterwegs sind. Wo uns als Viva-Kirche in Wien anleitet in diesem ganzen Jahr. Und wir haben wie so verschiedene Blöcke. Wir haben im Januar einen großen Block gehabt und wir starten heute miteinander so in der zweiten große Block rein, wo man eben anhand von Geschichten aus der Apostelgeschichte so die DNA-Spur von den frühen Nachfolgern im Blick nehmen. Ich habe gedacht, weil es doch schon eine Zeit her ist, Januar, möchte ich wieder eine kurze Zusammenfassung starten. Im Januar haben wir zuerst mal miteinander festgestellt, alles fängt mit Warten an. Da war die Jüngerschar und nach der Himmelfahrt von Jesus hat es die gedrängt, endlich rauszugehen, endlich von dem zu erzählen, was sie erfahren haben. Aber ihr Auftrag war zuerst einmal warten. Und wir haben festgehalten, dass es wichtiger ist, im Takt Gottes unterwegs zu sein, als mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Nicht immer einfach. Und dann haben wir so einen Schlüssel entdeckt, der so ein bisschen über der ganzen Serie stehen soll. Was Menschen auszeichnet, die mit dem Jesus unterwegs sind. Und wir haben gemerkt, in der Nachfolge geht es nicht darum, einzelne Sachen richtig zu machen. Es ist nicht eine Aneinanderreihe von richtig und falsch, von Verhaltensweisen, die richtig oder falsch sind, sondern vielmehr ist es so die Herzensgeschichte, das nöch an seinem Herz sind. Das ist gar nicht so eine Rolle, ob ich in einem einzelnen Punkt immer richtig bin. Und dann so der Dreh- und Angelpunkt, so im dritten Moment. Wenn der Geist Gottes kommt, dann verändert sich alles. Und das ist so der Moment gewesen, wo sie ja darauf gewartet haben. Mit dem Heiligen Geist ist die entscheidende Kraft in die Jüngerschar hineingekommen. Und mit dieser Kraft sind sie losgelaufen. Und das ist ja auch für uns ist es so dermaßen wichtig, dass es für unsere Serie da mit titelgebend war. Prägt, bewegt, gesendet, unterwegs mit dem Geist Gottes. Und ich glaube, das macht auch in unserem Alltag den entscheidenden Unterschied. Nicht nur damals, auch heute. Und wir lesen, oder haben gelesen, wie sie in aller Treue dranbleiben sind. In der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet und in all den anderen Punkten. Im Füreinander da sein. Als von Gott prägte Menschen, die von ihm bewegt sind, auch in Einzelsituationen, mit ihrem Alltag. Und von ihm aber auch gesendet sind in die weite Welt. Das war kurz gesagt so unser Anfangsblock gewesen. Und da fahren wir heute weiter miteinander. Und wir werden jetzt in den nächsten zwei Monaten, also Mai, Juni, so einzelne Geschichten rauspicken. Und vielleicht werden wir auch mal einseitig sein. Und so wie einen Blumenstrauß Aspekte versuchen, um uns abzuschneiden, wo man von diesen frühen Jüngern, von diesen frühen Nachfolgern auch für unser Leben über Nachfolge lernen könnte. Und heute starten wir eben mit so einem Aspekt. Wir schauen auf eine Alltagsbegebenheit von Petrus und von Johannes. Und vielleicht denkst du, wenn du jetzt den Text siehst oder wenn du schon geschaut hast, was für ein Text das ist, das ist ja eine Sonntagsschul-Story. Man kann auch sagen, es ist eine Sonntagsschul-Story, die es in sich hat. Und man vielleicht manchmal auch ein bisschen einseitig gesehen. Ich lese sie euch vor, Apostelgeschichte 3, 1 bis 8. Das werden wir den Überblick, also so erwartet. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das heißt das Schöne, damit er um Almosen bettle bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um eine Almose. Die zwei werden in ihrer Alltagsroutine aufgehalten von dem Typ, der am Rand sitzt. Und dann lesen wir weiter. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf und konnte umhergehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Was für das Wunder! Wie gesagt, so das Boah, wo man so auch in der Sonntagsschule im Kriegstreff so raushält. Was für das Wunder! Und wenn man wieder lesen, merken wir mit Augenzeugen, die von Baby aufgekämmt haben, aus dem Staunen nicht rauskommen. Was da an dem passiert. Wir? Das geht uns in den Kopf, wenn wir über Nachfolge, Jüngerschaft nachdenken und dann so eine Story mit einem Wunder im Zentrum stehen. Ich weiß, ein Wunder würden wir uns doch auch wünschen. Da, in der Viva in Wien. Weißt du, am Sonntagmorgen einfach nach dem Kaffee. Und irgendwo unterschwellig kommt vielleicht das Gefühl auf, wenn wir nur mehr von dem erleben würden. Dann wären wir noch ein bisschen richtiger in der Nachfolge unterwegs als ihr. Wir würden es nie sagen, aber es schlummert vielleicht so in der Tiefe von unserem Herzen. Ich glaube, an der Stelle sind wir mit einem grossen Stolperstein von dieser Story. Wenn nämlich die Heilung, das Wunder, was am Schluss da passiert ist, wenn wir nur die im Blick nehmen, dann verpassen wir ganz viele andere Aussagen, die da auch noch drin vorhanden sind. Ich glaube, dann wird es auch ganz schwierig. Weil dann sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte durch nur so die einzelnen Highlights und wir landen an einem Punkt, wo wir irgendwie denken, was jetzt? Und dann geht es irgendwie nur darum, glaube ich das, dass das passiert ist? Glaube ich, dass das Gott kann? Und wenn ich glaube, dass es Gott kann, all die Highlights, die wir überall sehen, all die Wunder. Und wenn ich glaube, dass es kann, und wir erleben es nicht, nicht jede Woche, nicht jeden Monat, dann fangen wir an, theologische Erklärungen zu suchen dafür, wieso. Und dann gibt es so Gedankenspiele von, ja weißt du, die Apostelgeschichte ist ja eine spezielle Zeit gewesen, das passiert heute nicht mehr, und dann kommen all die verschiedenen Strömungen, die wir kennen. Aber ich glaube, Gott kann. Gott kann auch heute. Wenn er der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir leset in der gleichen Apostelgeschichte, dass er seinen Nachfolgern versprochen hat, wenn ihr rausgeht, wenn ihr meine Botschaft zu den Menschen bringt, dann werde ich die Botschaft bestätigen. Markus 16, 18, sie werden Kranke die Hände auflegen und sie heilen. Das ist ein Aspekt davon, von der Bestätigung. Und hey, ich glaube, das wird passieren. Das kann passieren, das dürfen wir und sollen wir nicht wegdiskutieren und nicht einfach in die geschichtliche Apostelgeschichte-Zeit zurück verorten. Aber das Problem ist, wenn wir in all diesen Texten nur die spektakulären Sachen anstreichen, wenn uns nur das Wunder anspringt und wir nur das wenden und der Rest nicht, wenn der Rest einfach so passieren soll, dann landen wir an so einem Leistungspunkt, an einem Leistungsglauben, Leistungsnachfolge, wo wir wir genau gesagt haben in dem ersten Block, das ist es nicht. Da geht es viel mehr um Herzenshaltungen. Um Haltungen und Herzensgeschichten. Und das kommt auch in dieser Geschichte mehr raus, als uns auf den ersten Blick vielleicht bewusst ist. Darum lass uns langsam durch die Geschichte durchgehen. Ich glaube nämlich, die Geschichte lädt uns ein, und darum auch der Titel von heute, sie lädt uns ein, unseren Alltag mit den Augen von Gott zu sehen. Die Menschen, die er uns vor die Füße legt, mit den Augen von Gott zu sehen. Oder auch das, was wir machen und nicht machen, mit den Augen von Gott zu sehen. Aber lass uns der Reihe nachgehen. Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Klingt so völlig langweilig, kann man gerade weiterlesen, oder? Jetzt musst du mal vor Augen führen, oder? Die zwei, zusammen mit den anderen Jüngern, haben gerade das eindrückliche Pfingsterlebnis hinter sich. Die sind am Erleben, wie die Gemeinde am Wachsen ist und aus allen Nöten platzt. Wie neue Formen von Gebet, von Miteinander, die haben alles geteilt, heisst in das Kapitel vorne dran, Sachen entstehen, die sie noch nie erlebt haben in ihrem Leben. Also, die Gemeinde ist aus allen Nöten platzt. Und es fängt richtig, so richtig, boah. Menschen kommen dazu. Unglaublich. Und das machen die zwei. Die machen das, was schon seit eh und je ihre geistliche Gewohnheit ist. Nichts Neues. Sie pflegen treu ihre Gottesbeziehung mit etwas, was seit eh und je zu ihrem Rhythmus und zu ihrem Alltag gehört. Sie gehen auf den Tempel zu der Gebetszeit und sie beten. Vielleicht ein kleiner Fun-Fact an dieser Stelle, wenn es da heisst, 9. Stunde, ist es kein Argument, um unseren Gottesdienst wieder auf die 9 zu setzen, wie es vielleicht früher mal war. Weil die rechnet vom Morgen um 6 bis am Abend um 6. Das war 3 am Nachmittag. Also wenn man dann in den Moment schieben, dann 3 am Nachmittag. Genau. Aber beste Tageszeit, oder 3 am Nachmittag. Und die machen sich auf zum Gebet. Sie machen sich auf, das, was für sie eine tiefe, liebgewordene Tradition geworden ist, wo sie in Gottes Gegenwart kommen, dort Nähe von Gott zu suchen. Und auch jetzt, wo sie ja längst irgendwo eben ihrem Glauben weitergegangen sind, wo sie irgendwo durch den Jesus Grenzen gesprengt bekommen haben, halten sie an dieser eingeübten Form fest, haltet sie an dieser Gebetszeit fest. Nicht, weil sie es noch wüssten. Nicht, weil es wie irgendwie Jesus gesagt hat, ja, weißt du, im Judentum ist es, hat die Regeln gegeben, die Gebetszeit gegeben, machen das genau gleich. Ja, nein. Sie machen das, weil sie irgendwo spüren, die Tradition, das Nähsein in der Gegenwart Gottes, das hilft auch meinem neuen Glauben. Das hilft auch meinem Jünger von Jesus sein. Es gibt so einen Autor, der mich im letzten Jahr am meisten geprägt hat, John McGomer. Das ist einer von den Autoren, der sehr ausführlich über Jüngerschaft und Nachfolge schreibt. Der streicht diesen Punkt immer wieder raus. Und er sagt, das ist ein Punkt, der in der heutigen Zeit unglaublich wichtig ist, die Traditionen. Eine Regelmäßigkeit, die ich für mich festmache. Also, dass ich so Regelmäßigkeit in mein Glaubensleben einbaue. Ich sage, dem habe ich mich festgekommen, was da wollen. Er redet in dem Buch Practicing the Way davon, dass wir unsere eigenen Lebensregeln aufstellen. Irgendeinen Rhythmus aufbauen und man sagt, für mich und meine Lebenssituation funktioniert das und komme, was da wolle, dann suche ich gerne nach Gott. Und das sagt, in einer Zeit, wo alles so hektisch ist und wo es alles von Gott ablenken will, wäre das etwas, wo es unglaublich gut tun wird am Anfang. Nachfolgestanden. Wenn ich das dann so wissen, dann lobt in mir so der innere Rebell auf. So nach dem Motto, ja, was ist, wenn ich mich gerade nicht mehr da fühle? Und dann die Frage, oder, wie viele Sachen gibt es in unserem Leben, wo wir uns nicht wirklich danach fühlen und es trotzdem machen? Also, weißt, ich fühle mich nicht jeden Abend nach 10 Minuten. Und ich fühle mich sehr wenig nach Sport und Bewegung. Und ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht nach Stableiben an der Barriere in Ostern, wo mehr Zunge ist als offen. Aber ich entscheide mich trotzdem dafür. Weil ich weiß, dass es mir und meinem Leben gut tut. Und das hat etwas Ähnliches. Und er sagt weiter, halt dich an eine Ordnung. Vielleicht auch an eine Ordnung, die du dir selber gibst. Und die Ordnung wird dir halt werden. Und es ist so etwas Abnormales geworden in unserer Zeit. Aber sie wird uns halten. Gewöhn dir Regelmäßigkeiten an im Alltag. Und sie geben dir nicht nur Halt, sondern sie werden zu einer Basis, wo du Gott gehörst, wo du den Heiligen Geist gehörst und wo das Fundament ist, für das du in die Welt rausgehst und aber die einzelnen Sachen mit Gottes Augen siehst. Und nicht intakt und stolpern unterwegs bist. Und das ist das Erste, was wir dann zwei von Johannes und von Petrus lernen können an dieser Stelle. Jesus Nachfolger pflegt die regelmäßige Beziehung zu ihren Zeitpunkten. Sie suchen und verankern hilfreiche Formen in ihrem Leben und Alltag. Und sie wissen, von dort aus passiert alles Weitere und alles Entscheidende. Wie vieles, was wir mit Gott erleben, hat seine Wurzel, hat seinen Anfang in diesem Moment. So sehr wir das manchmal ja, lieber anders hätten und lieber schneller unterwegs sind. Die große Frage ist, oder, wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Hast du so fix verankerte Regelmäßigkeit und das heißt, die tun mir gut? Hast du eine Bibellesetradition gefunden für dich? Hast du eine Gebetstradition gefunden für dich? Und weißt du, wir können das haben, ohne dass wir es den anderen genau gleich über einen Stuhl bemühen und sagen, das ist einfach der einzige Weg. So habe ich es erlebt als Teenie. Alle haben mir gesagt, wie meine stille Zeit genau muss sein. Das ist auch falsch. Aber helfen wir einander, unsere Formen zu finden, bis zu uns in unserer Lebenssituation passt. Ja, das sieht bei einem Senior anders aus, als bei jemandem, der vier Kinder rumwuschelt. Aber finden wir unsere Traditionen? Haben wir eine Gottesdienstbesuch-Tradition? Ja, das ist gerade das grosse Thema bei uns in Uster, wo Kinder bis die älter werden, wo langsam Teenies werden. Und ich will nur sagen, wenn es uns wichtig ist, dass die Kinder, die Teenies, der Jesus lieben lernen und der Gottesdienst, die Gemeinschaft, das Miteinander irgendwo als etwas Wichtiges lernen, empfinden und nicht einfach weg kann, dann dürfen wir nicht jeden Samstagabend als Familie neu verhandeln, wenn wir das nicht. Sondern dann muss es einfach dazugehören. Punkt. Aber auch für uns können wir das nehmen, oder? Ja, wenn du, ich glaube, ich bin überzeugt, es wartet geistliche Erlebnisse von uns, wenn man nicht jeden Abend oder jeden Samstag uns überlegen, sollen wir jetzt da oder nicht. Also nach einem Beispiel irgendwo, wenn du denkst, ach, morgen ist Familiensonntag, soll ich jetzt da oder nicht, ist eh anders, als wir es im Alltag sonst haben. Ist eben nur ein Familiensonntag. Ich will niemandem auf die Füße stehen, ich kenne euch zu wenig gut. Ich könnte im Kopf haben. Aber ich glaube, Gott will Geschichte schreiben mit dir, an diesen Familiensonntag. Glaubst du das? Nehmen wir die Tradition einfach zu gar egal, was passiert, wie die unsere Form ist, ob es so ist wie jetzt heute oder eben anders. Und Männer, gehen wir nicht einfach nur, wenn wir mühen oder weil es davor nicht sagt, sondern weil wir glauben, es kann so die Basis sein von dem, wo ich jemanden sehe mit Gottes Augen, wo mehr kann passieren, als nur bis da sein. Komm nachher nochmal drauf. Aber gehen wir zuerst zurück zu unserem Text. Der Petrus und Johannes sind wie jedem anderen Tag unterwegs zum Tempel. Und noch bevor sie hineingehen, werden sie von einem Bettler aufgehalten. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um eine Almose. Ja, das war etwas total Alltägliches gewesen. Wir müssen uns vorstellen, in dem Vorplatz zum Tempel, also am Eingang an unserem Tor, ist eine ganze Herde gesessen von Menschen, die um Almosen gebetet haben. Für die Juden war es so eine Art Glaubensverpflichtung, zu spenden, Almosen zu geben. Und darum war der Tempelplatz äußerst lukrativ. Weil wenn ich mich auf den Weg gemacht habe zum Gebet, ist mir vielleicht noch in den Sinn gekommen, wo ich jetzt irgendwie gerade etwas verbockt habe. Und dann kann ich da mit meinem Spenden irgendwie eine gute Tat tun. Und darum war es der Ort, der sehr lukrativ war für die Bettler, die ganz viel dort gesessen sind, um wenigstens ein kleines Einkommen zu generieren. Aber gleichzeitig war es auch ein ganz schwieriger Ort für sie. Weil es war der Ort, wo sie täglich gemerkt haben, sie sind Menschen zweiter Klasse. Denn wegen ihrer Krankheit haben sie niemals in den Tempel hineingehen. So im jüdischen Denken, damals ist so eine Krankheit eine Strafe von Gott gewesen. Wo entweder sie selber oder ihre Eltern irgendetwas gesündigt haben oder gegen Gott verstoßen haben und darum sind sie jetzt halt gelähmt gewesen. Und als, ich kann es nicht schöner sagen, als so ein Krüppel, haben sie nichts zu suchen gehabt in diesem Wort Gottes. Und so ist seine einzige Erwartung in dem Moment gewesen, dass der Petrus und der Johannes, während sie so in den Tempel hineinlaufen, die jetzt sind zu einem vorbeigelaufen, oder? Wahrscheinlich hat es den Tempel im Fokus gehabt, so wenigstens ein paar Mützen da reinknallen. Das war seine einzige Erwartung gewesen. Und an dieser Stelle, ich habe sie nicht einmal angeschaut, ich habe gemerkt, an dieser Stelle passiert das eigentliche Wunder von diesem Text, dass wir uns viel mehr zu Herzen nehmen. An dieser Stelle wird die neue DNA von einem Nachfolger sichtbar. An dieser Stelle wird sichtbar, wie sie eine Situation und jetzt der einzelne Mensch mit Gottes Augen sehen. Sie lassen sich aufhalten. Sie lassen sich aufhalten, wie ganz viele andere nicht. Sie fangen eben an, ihr Umfeld und den Menschen und die Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Sind offen für den Kairos, für den göttlichen Moment, für den Mensch, wo Gott ihnen wortwörtlich vor die Füße gelegt hat. Sie bleiben stehen, richteten den Blick auf den Gelähmten und wörtlich heißt es da, sie schauten ihn fest an, bewusst und nicht einfach so beiläufig. Und mega. Das heißt, Petrus forderte ihn auf, schau mich an. Hey, zu wem sagen wir so etwas? Also entweder zu jemandem, der einem wichtig ist, oder wenn ich etwas Wichtiges sagen will und ich sage, hey, ich will, dass du mich kennst. Also, wenn ich Nathanael, meinem Bruder, irgendetwas sagen will und es ist mir wirklich wichtig, hey, komm, schau mich an. Manchmal ist es auch ein bisschen streng, manchmal ist es sehr liebevoll, kann beides sein, aber es ist so ein wichtiger Moment. Ein ehrlicher Beziehungsmoment. Und es ist mir egal, ob es spät zum Gebet in den Gottesdienst kommt. Weil dort, wo der Mensch, wo Gott ihnen vor die Füße gelegt hat, Hilfe braucht, dort richten sie ihren Blick in dem Moment. Und zwar mehr als beiläufig. Der Ort ist Gottesdienst. Jesus hat mir gesagt, wer einer von meinen geringsten Brüdern und Schwestern etwas Gutes da hat, der hat es für mich da. Und sie sehen den Gelähmten nicht mehr als den Sünder, der eh verworfen ist, selber geschuldet ist an seinem Schicksal, sondern als der zutiefst von Gott geliebte Mensch. Als jemand, der gesehen werden darf, der Hilfe braucht. Als jemand, der von Jesus nicht ausgestoßen wird, sondern bei ihm hineingeladen wird. Anders als im Tempel. Wie oft haben sie erlebt, dass Jesus die schrägen Vögel von der Zeit, die schwierigen Zeitgenossen, ganz neu an sich hergelassen hat? Und der Petrus und der Johannes haben sich prägen lassen von dem Muster von Jesus. Sie haben sich in dem Moment innerlich bewegen lassen von dem, was sie da gerade in Bezug vom Heiligen Geist gespürt haben. Und sie haben sich senden lassen in das 1:1. Das hat ihren Blick verändert für den Bettler. Das hat ihren Blick verändert für einen Menschen, der in ihren Augen vielleicht immer noch so ein bisschen schuldig war. Das haben sie sich noch nicht so ganz sicher gesehen. Aber das prägt sie. Hat sie davon bewahrt, überhaupt müssen zu beurteilen, ob der jetzt schuldig ist oder nicht. Ihr könnt sagen, hey, das ist Gottes Sache. Ich bin nicht hingesendet. Und das ist der zweite Punkt. Wenn wir in dieser Haltung unterwegs sind, wo es von ihm prägen haben, wo sich die Bewegung einlässt, dann können wir sagen, Jesus Nachfolger sehen ihr Umfeld und die Menschen drin, die Menschen, die uns im Alltag vor die Füße gelegt werden, mit neuen Augen. Sie sehen den echten, den ganzen Mensch, egal was für einen Status das er hat, egal was für einen Stempel das er hat, egal was andere über ihn denken. Egal wie komisch er ist, egal wie unser erster Eindruck ist. Und sie kommen deswegen sogar zu spät in die Gebetsstunde, im Gottesdienst. Und das ist okay. Und spätestens in dem Moment, das klingt nicht so einfach, ja, natürlich. Aber spätestens dann, wenn zu uns in normalen Gottesdienst Leute kommen, die nicht so christlich sozialisiert sind wie wir. Vielleicht nicht so angelegt sind, vielleicht irgendwelche komische Sprüche machen, komisch aussehen, was auch immer. Einfach sich nicht so verhalten, wie wir eigentlich denken, bis man sich in einem Gottesdienst verhalten. Spätestens in dem Moment ist es dann nicht mehr so einfach, so unterwegs zu sein wie die zwei. Ich möchte gerne erst eine Frage mitgeben. Bist du bereit, dein Denken von Gott sprengen zu lassen? Neue Augen schenken zu lassen für das, was er dir vom Füßen legt. Und ich habe die Frage, hey, hast du gerade so einen Bereich im Kopf, wo du jetzt spürst, da möchte mir Gott etwas vom Füßen legen, wo ich darf einen neuen Blick, eine neue Prägung üben darf? Von einem Menschen. Darf der Kinder, aus deiner Nachbarschaft, aus deiner Familie, wo auch immer. Darf Gott deine Augen verändern? Und dann heißt es weiter. Und der Gelähmte sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Also der ist gedanklich noch nicht weiter. Der hat immer noch sein altes Muster. Er wartet, aber er erwartet nicht, dass ihn wirklich etwas anbringt und anschaut. Mehr meint, als nur die schnelle Spende. Er kann sich kaum vorstellen, dass da jemand ist, der ihn nicht als das Hindernis am Tor sieht. Und er hofft, dass einfach alles so weitergehen kann wie bisher. Er ein paar Münzen bekommt, der ein bisschen Essen kaufen kann und morgen wieder da kommt. Und alles in dem Takt. Und wenn wir jetzt zum Johannes und zum Petrus gehen, ist mega spannend, welche Verantwortung sie an dieser Stelle übernehmen und welche auch nicht. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Das ist das erste Mal, sie erfüllen seine Erwartungen nach Geld nicht. Ich könnte sagen, sie erfüllen seine Erwartungen nach einer Symptombekämpfung nicht. Wir dürfen in unserem Unterweg sein, so sein, dass wir nicht alle Erwartungen erfüllen. Von Leuten, die uns von Füßen gleich werden. Oder nicht alle vordergründigen Erwartungen erfüllen. Die Story zeigt uns, dass es sogar ein Sünder ist. Nicht damit mitzuhelfen, dass der Status quo erhalten wird. Die sagen geradeaus, das können wir nicht bieten, haben wir auch nicht. Aber sie bleiben nicht bei dem Stand. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Sie bleiben nicht bei dem Stand und sagen, ja, weißt du, sorry, kein Geld haben wir nicht, kann nicht helfen, tut mir leid, gell? Nein. Sie bleiben nicht bei dem Stand, was sie nicht haben. Sondern sagen, das, was wir haben, das möchten wir mit dir teilen. Und ich glaube, das ist so ganz grundsätzlich so eine weitere Krankheit von unserer Zeit. Dass wir so oft das sehen, was wir nicht haben. Als Einzelperson, aber auch als Kirche. Wir haben zu wenig Geld. Wir haben zu wenig Zeit. Wir haben zu wenig Mitarbeiter. Wir haben zu wenig Kinder. Wir haben zu wenig Verbindlichkeit. Wir haben zu wenig Teams. Wir haben zu wenig Aussenwirkung, wir haben zu wenig Gebet, wir haben zu wenig Begeisterung, wir haben zu wenig... Ich kann noch lange weitermachen. Aber ich glaube, von dieser Story können wir lernen, mehr auf das zu schauen, was wir haben. Und mit dem zu suchen, was wir haben. Mit dem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Das in die Waagschale zu werfen. Sie bieten es an. Im Namen von Jesus, steh auf und geh. Sie wucheln mit dem, was sie haben und nicht mit dem, was sie nebenan anbieten. Ich möchte nochmal ein bisschen auf den Familiensonntag kommen. Vielleicht denkst du, der Familiensonntag, der hat mir ja nichts zu geben. Das ist nichts. Oder ich habe nichts zu geben. Ich habe kein Kind, ich habe kein Kind einladen, ich habe kein Kind in der Nachbarschaft, ich kenne kein Kinderspiel. Und ich kann schon gar nicht rumspringen oder auf die Knie rumkriechen, weil ich nicht zu alt bin dafür. Habe ich alles nicht. Kann ich alles nicht. Aber weißt du, was ich glaube? Dort wird es Kind haben, dort wird es Leute haben, dort wird es Gäste haben, wo du für jemanden zu so einem Petrus und zu so einem Johannes werden kannst. Jemand, wo ein Kind wirklich sieht. Wo vielleicht im Alltag einfach nur nicht lernen. Weil so viel los ist mit den Kindern oder Families heutzutage daheim. Und du kannst dort sein, vielleicht als eine ältere Person, die einfach Zeit hat. Und du siehst das Kind und du hörst es einmal zu, bis es die vier Sätze rausgestammelt hat, wo es so mühsam rausgestammelt hat. Und das macht einen Unterschied im gleichen Maß, wie das für den Bettler ein Unterschied war. Endlich einmal gehört. Vielleicht kann man in einem Elternteil sein. Vielleicht bist du dort und irgendeiner von diesen Gästen, von denen vielleicht auch oft ausländische Gäste. Und du bist die erste Person, die nicht nur zulässt, sondern die beim nächsten Mal nochmal nachfragt, wie ist er jetzt mit XY gegangen? Und Leute, ich sage noch, das verändert die Welt für einzelne Menschen. Und dann machen wir genau das, was Johannes Petrus da gemacht hat. Sie versuchen, was gerade um sie herum abgeht, mit Gottes Augen zu sehen. Sie lassen sich aufhalten und sie suchen nicht das, was sie jetzt gerade so gern hätten, das schöne Form von Gebet im Tempel, sondern das ist zweitrangig. Sie sind nachher mit ihm da gegangen und haben mit ihm gefeiert, aber vermutlich ist das Feiern nachher anders gewesen, als es zuerst geplant war. Aber das macht den Unterschied, den wir uns kaum vorstellen können. Die zwei fangen damit an, dem Bettler ein Stück von seiner Würste zurückzugeben. Indem sie einfach da sind. Indem sie ihn einfach sehen. Weißt, wir können das nicht mit allen Menschen machen, das würde uns überfordern. Aber im Pakt Gottes unterwegs sein, mit seinen Augen unterwegs sein, heisst, ich sehe den, der du mir vor Füßen leist, Gott. Sei es der Bettler, sei es das Kind, sei es der ältere Teil, sei es der Nachbar, sei es der Arbeitskollege, der eine. Der, der heute und der, der sich in der nächsten Woche dran ist. Ich bin überzeugt, wir werden Ähnliches erleben wie ihr zwei. Eine Wirkung, die Heil in das Leben bringt von den Menschen, die wir sehen mit den göttlichen Augen. Und Petrus und Johannes haben ganz sicher an die Verheißung gedacht, wo Jesus ihnen einmal gesagt hat, in Markus 16, einfach Kranke werden in die Hände legen und sie werden gesund werden. Die haben auch nicht gewusst, ob es funktioniert, in dem Moment. Sie sind einfach treu da, was sie sich erinnert haben und vielleicht auch gespürt in dem Moment, wo es ist. Und sie sagen, mutig, vorausschauend, im Namen Jesus, stark auf. Sie haben noch nicht gewusst, ob es funktioniert. Und wir lesen erst viel später, ganz am Schluss von dem Text, du siehst nachher noch, dass der Knöchel steif geworden ist und er konnte stehen. Also in dem Moment, wo sie das aussprechen, ist es völlig noch ein Glaubenswagnis. Aber sie nehmen die Verantwortung, das auszusprechen. Sie nehmen keine Verantwortung, die Heilung müssen zu verbringen. Sie fangen nicht irgendwie an, Doktorspieler oder irgendwie einen Verband rundherum zu tun oder irgendein Säbeli oder was auch immer. Nein. Sie sprechen das einfach aus. Sie glauben ein Stück weit stellvertretend. Der Klient am Boden, dass das möglich kann sein, dass Gott das wirklich kann. Sie geben sogar eine praktische Hilfestellung. Sie gehen auf ihn zu und da heisst es, also, sie geben ihm die rechte Hand und helfen dem Aufstehen. Und erst in dem Moment heisst es, erst in dem Moment heisst es, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Nach dem praktisch werden. Ein Satz fordert mich raus. Der Bettler erlebt in dem Moment Auferstehung im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird an einer Stelle das gleiche Wort verwendet wie bei der Auferstehung von Jesus aus dem Tod, wie bei dem Bettler. Auferstehung in dem Moment, wo er aufsteht. Und es passiert auch wirklich. Das ist nicht nur einfach ein Wort, das jetzt doppelt verwendet. Weil was da passiert, ist ja nicht nur das äußerliche, die äußerliche Heilung, sondern nach 40 Jahren mit dem Stempel Sünder und nicht willkommen und Abschaum, ist er das erste Mal willkommen, in den Tempel hineinzugehen. Die gute Nachricht, die Botschaft, die in dem Aufstandssatz von Petrus und von Johannes mitschwingt, ist so tief in seinem Leben angekommen. Die gute Nacht von Jesus, dass er nicht ausgeschlossen ist, dass er Teil darf sein, dass Gott ihn sieht, dass Gott ihn schon immer gesehen hat, die kommt bei ihm an. Weil er springt nicht gerade fort, sondern er geht mit Johannes und Petrus in den Tempel. Und dann heißt er, er gartet ihn und er lobt Gott mit ihm. Ja, was für ein wunderbares End. Eigentlich kann man sagen, es ist ein doppeltes Happy End. Körperlich und geistlich wiederhergestellt. Heute war sein Moment. Und alles, weil zwei Tempelbesucher ihn mit anderen Augen angeschaut haben als alle anderen sonst. Ich glaube, du kannst so einen Moment ins Leben von Leuten hineinbringen. Du sagst, ich gehe einfach, auch wenn es mir nichts bringt. Und ich gehe mit diesen göttlichen Augen. Und Heiliger Geist, zeig mir, wo ich so eine Person sein darf. Da passiert das Gleiche wie bei ihnen zwei, da passiert ist. Sie bringen den Bettler in angemessener Weise mit dem Jesus in Verbindung. Manchmal brauchen wir mehr Zwischenschritt. Manchmal haben sie auch mehr Zwischenschritt gebraucht. Das sehen wir dann noch in anderen Stories. Und manchmal geht es dem Vater gerade schnell wieder. Aber sie bringen ihn mit dem Jesus und seinem Heil in Verbindung. Und ich möchte zum Schluss gleich einen ganz kurzen Exkurs machen. Zuerst denke ich, ich bringe den nicht. Trotz der doppelten Freude, die mich da absolut begeistert, körperlich und geistlich geheilt, in der Gegenwart von Jesus. Trotz der Freude bleibt mir bei dieser Geschichte ein großes Fragezeichen. Was ich gelernt habe, war nicht der einzige, der dort war. Da sind noch x andere, sicher auch gelähmte oder sicher kranke Menschen von dem Tempel zurückgekommen. Sie haben auch gebettelt. Für sie ist der Moment nicht besser geworden in dieser Geschichte. Wir können es irgendwann auch für andere beten, das wissen wir nicht. Aber warum ist nur für den einen drin? Warum ist nur der eine jetzt in dem Moment, an dem Tag, da geheilt worden und die anderen nicht? Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Und in meiner Zeit als Pastor habe ich schon sehr viel erlebt, dass man für Menschen betet. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich erlebe es nicht am Lauf mehr, dass dir die zweite Woche passiert, dass man so ein doppeltes Happy End erlebt. Nicht selten bleibt der körperliche Heilung aus. Und doch, wenn wir den Text im Hinterkopf haben, gibt es einen Grund, wieso ich sage, lass uns trotzdem dranbleiben. Lass uns trotzdem mutig weiterwerfen. Denn erstens, damit wir noch das, was Jesus uns gesagt hat, was die uns vorgelegt haben, nehmen ein Stück weit unsere menschliche Verantwortung wahr, indem wir einen Menschen einfach in Gottes Gegenwart bringen. Und den Rest, den dürfen wir und müssen wir einfach Gott übernehmen. Ich darf euch auch machen lassen, um die Musik zu hören. Ich bin überzeugt, dass die Hauptaussage von unserem Abschnitt ist, die Menschen, wie sie dürfen und sollen, andere Menschen, geführt vom Heiligen Geist, mit Gottes Augen sehen. Dass es unsere Aufgabe ist, sie so wahrzunehmen und ihnen das zu geben, was wir haben. Sie mit dem Jesus in Verbindung zu bringen. Und ja, wenn wir einen kranken Menschen vor uns haben, auf dieser Erde, dann bringt das nicht immer körperliche Heilung mit sich. Auch wenn wir uns das manchmal noch so wünschen würden und noch so drum ringen. Aber wir dürfen dranbleiben, trotzdem nicht aufzuhören, für kranke Menschen zu beten. Wir bringen sie mit dem, trotzdem, und mit drin, Ich höre so viele Zeugnisse von einzelnen Leuten, die sagen, es hat trotzdem ganz viel mit mir gemacht. Er hat mich getragen, er hat mich gestärkt, was auch immer. Und mit dem Jesus ist eine Hoffnung ins Leben gekommen von einzelnen Menschen, die ich kenne, die trotzdem die irdische Grenze sprengt. Und in Offenbarung 21,1 haben wir ja schlussendlich den Blick für den Haus. Das sagt ganz am Ende der Zeit, dann wird definitiv alles gut werden. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod, keine Krankheit, kein Leid, kein Klagen und keine Schmerzen mehr sein. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron sitzt, Jesus Christus, sagt, siehe,